Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Mein Name ist Eric Graden. Wir haben Mittwoch, den 15. April. Es ist 10 Uhr morgens. Auch heute spreche ich wieder mit Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Guten Morgen, Herr Fratscher.
Guten Morgen, Herr Graden.
Wir wollen heute zwei ganz unterschiedliche Themen angehen, die aber trotzdem natürlich eng miteinander verbunden sind. Einmal schlicht die Frage, warum gerade so viel über ein Wiederhochfahren der Wirtschaft gesprochen wird. Aber vorher eine Frage, die einfach klingt, es aber überhaupt nicht ist, nämlich wie man sich das, was da draußen gerade los ist, überhaupt am besten vorstellt. Also es sind ja diverse englische Begriffe im Raum gerade, Shutdown, Lockdown, aber auch, und das finde ich persönlich besonders spannend, Deep Freeze, also quasi die tiefgekühlte Volkswirtschaft. Können Sie mit dem Bild etwas anfangen oder wie stellen Sie sich das vor, was da draußen gerade los ist?
Ja, es ist schwer sich vorzustellen, weil wir eine solche Situation, glaube ich, in der Geschichte noch nicht hatten. Selbst wenn Sie das Extremste des Extrem nehmen, einen Krieg, einen Zweiten Weltkrieg, gab es natürlich wahnsinnig viel Zerstörung über Jahre hinweg, aber es gab nie etwas, wo wirklich ganze Branchen komplett stillgestanden haben, wo alle Geschäfte geschlossen waren, wo fast alle Restaurants, Bars, Cafés, Reisen im Prinzip suspendiert waren. Und dieses Bild Deep Freeze, also man friert den Körper ein und dann, wenn er auftaut, läuft er weiter, als wäre nichts passiert und alles ist wie vorher. Ich halte sie für grundfalsch. Und für mich ist eine Volkswirtschaft eher wie ein Hochseilartist. Jemand, der auf dem Seil steht, 30 Meter über der Erde, vielleicht noch auf dem Fahrrad fährt, gleichzeitig verschiedene Stangen hat oder sogar Bälle in der Luft hält, also noch jongliert. Und das trifft eigentlich für mich viel mehr, was eigentlich eine Volkswirtschaft ist. Wenn man sich anschaut, wie eine Volkswirtschaft funktioniert, dann ist es eigentlich unglaublich beeindruckend, die Synchronizität von dem, was passiert. Also es sind ständig 1000 Bälle in der Luft. Dieser Jongleur muss nicht nur immer genau ausgewogen agieren, um nicht runterzufallen, sondern hat auch gleichzeitig noch 100 Bälle in der Luft. Und wenn ein Ball runterfällt, wenn eine Sache schief geht, dann geht alles schief. Ja, und jetzt auf die Volkswirtschaft angewandt, wenn Sie ein Unternehmen haben, das eine Maschine produziert oder einen Turnschuh produziert oder was auch immer, dann kommen da hunderte von Vorleistungen rein. Also nehmen Sie eine Maschine, kommt dann Stahl oder Metall rein, da müssen dann Chips für die Elektronik, dann müssen bestimmte Bänder rein und Dioden und Schaltflächen. Und das kommt aus dutzenden Ländern von noch mehr Unternehmen, die jeder einen Teil dafür liefern. Und wenn ein Teil in diesen globalen Lieferketten nicht kommt und nicht rechtzeitig kommt, dann können Sie die ganze Maschine nicht fertigstellen. Und das kann noch so ein kleines Teil sein. Da können Sie sagen, der Wert dieses Teils macht noch nicht mal 1% der Maschine aus. Aber wenn das fehlt, dann funktioniert es nicht. Und auch wenn wir jetzt über einen Ausstieg nachdenken, wie man diesen Deep Freeze, wie Sie ihn genannt haben, die Wirtschaft wieder hochfährt, dann ist das ja nicht so, dass man sagt, so jetzt haben wir alles stillgestanden, jetzt läuft alles wieder. Sondern wenn eine Sache nicht funktioniert, dann funktioniert die gesamte Volkswirtschaft nicht. Und ich glaube, dieses Bild im Kopf richtig zu haben, ist, glaube ich, wichtig, wenn man jetzt auch über eine Ausstiegsstrategie nachdenkt.
Aber wenn wir uns das angucken, was jetzt gerade passiert, also im Sinne von, dass der Staat versucht, die möglichen Auswirkungen dieser Krise auf die Wirtschaft ja so minimal wie möglich zu halten. Wie muss man sich das vorstellen? Was ist das? Also ist das ein Versuch eben, wie gesagt, Deep Freeze, das, was da gerade, was es da möglicherweise an Folgen gäbe, einzufrieren, das wirtschaftliche Geschehen davor so weit wie möglich zu schützen? Wie kann man den, um Ihr Bild zu nutzen, den Jongleur dann in der Luft halten, wenn die Bälle auf einmal sich nicht mehr bewegen können?
Ja, was der Staat ja im Augenblick versucht, ist zu sagen, wir wollen, dass dieser Jongleur in der Luft zum Stillstand kommt, dass der alles wieder einfangen muss, alle Bälle, alles runterfahren muss. Denn je mehr sie runterfahren, desto schwieriger wird es, das Ganze wieder zu beginnen und desto wahrscheinlicher ist auch, dass irgendetwas davon nicht funktioniert. Und ganz konkret für die Wirtschaft heißt das, viele Unternehmen können diesen Shutdown oder Lockdown oder wie man es auch immer nennt, jetzt für vielleicht 6, 8 Wochen überstehen. Da haben die ein paar Rücklagen gemacht, können sagen, okay, nehmen wir Kredite auf, das schaffen wir schon irgendwie. Die meisten werden das für so eine kurze Zeit überleben können und können dann auch wieder ihre Geschäfte aufmachen, ihre Firma aufmachen, können wieder einigermaßen funktionieren. Aber wenn es länger dauert, dann ist das Problem für viele gar nicht mehr, dass sie an Kredite kommen, dass sie diese Phase überbrücken, sondern dann haben viele ein Insolvenzproblem. Das heißt, wenn Sie als Unternehmerinnen und Unternehmer Kosten haben, Sie müssen Miete für Ihren Laden zahlen, Sie müssen Versicherung zahlen, Sie müssen auch zumindest einen Teil der Kosten für die Angestellten, selbst wenn Sie auf Kurzarbeit die Leute gesetzt haben, bezahlen. Die müssen ja auch irgendwie ihren eigenen Lebensunterhalt bestreiten. Und jetzt sagt der Staat, Sie kriegen Kredite. Also wir geben Ihnen Geld, aber das müssen Sie dann irgendwann zurückzahlen. Dann sagen Sie, okay, ist besser als gar nichts. Das heißt, ich kann mich jetzt erstmal verschulden, Schulden aufnehmen für eine Zeit lang. Dann geht's hoffentlich wieder los und dann kann ich hoffentlich über die Jahre diese Schulden wieder abbezahlen. Aber irgendwann ist der Punkt gekommen, in dem die Schulden so massiv sind, weil sie ja keine Einnahmen mehr haben. Wenn sie ein Geschäft haben, ein Restaurant oder ein kleines Unternehmen oder auch Solo-Selbstständiger sind, es kommt nichts mehr rein. Sie kriegen kein Geld mehr von Kunden. Helfen ihnen die Kredite auch nicht. Dann sagen sie irgendwann, nee, wie soll ich mich denn jetzt hier für die nächsten 10 Jahre da jeden Euro, den ich irgendwie verdiene, meine Schulden zurückzahlen? Das lohnt sich nicht, das geht nicht. Und das ist die Situation, in die wir kommen, wenn man jetzt noch sehr viel länger wartet mit dem Hochfahren der Wirtschaft, dass wir halt viele Unternehmen haben, die es gar nicht mehr gibt. Und dann, jetzt ist wieder das Bild auf den Hochseilartisten, dann fehlen ihm Bälle oder ihr Bälle, um das Ganze wieder zu machen, was er oder sie vorher gemacht hat. Wenn die Stange oder was auch immer zum Austarieren nicht mehr da ist, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Und das versucht der Staat im Augenblick zu vermeiden, dass hier Unternehmen wegbrechen, aber genauso, dass Menschen ihren Job verlieren. Und das ist ja genau das Gleiche. Jemand, der arbeitslos wird, das ist ja nicht so, dass sie dann nach einem Jahr Arbeitslosigkeit wieder zur Arbeit gehen und sagen, so, jetzt mache ich weiter wie vor einem Jahr und habe genau die gleichen Fähigkeiten, bin genauso effizient, kann das alles genauso gut wie vorher. Leute verlieren ja auch ihre Fähigkeiten und das wird immer schwieriger, dann wieder zurückzukommen. Und deshalb ist Zeit der kritische Faktor. Also je länger der Stillstand da ist, desto schwieriger wird es nachher, die Wirtschaft wieder hochzufahren, desto permanenter ist der Schaden, weil dann Unternehmen verschwunden sind, die es gar nicht mehr gibt, weil Beschäftigte ja große Schwierigkeiten haben, wieder in Arbeit zu kommen. Und das zu vermeiden, ist jetzt die erste Aufgabe des Staates. Und klar, die nächste große Frage ist, wie kann man denn die Wirtschaft jetzt wieder hochfahren, damit dieser ganze Akt, diese ganzen Lieferketten, dieser ganze Mechanismus einer Volkswirtschaft wieder funktioniert.
Halten Sie es für notwendig, diese Diskussion jetzt zu führen? Ist das jetzt der richtige Moment, um sich darüber zu unterhalten, wie der Weg aus diesen Maßnahmen aussehen könnte?
Ja, sicherlich ist es wichtig, darüber zu sprechen, wie man da wieder rauskommt. Denn wenn Sie Unternehmer oder Unternehmerin sind, dann geht es ja nicht, dass der Staat Ihnen am 15. Mai sagt, so am 16. Mai können Sie wieder öffnen und können wieder weitermachen. Dann sagen Sie, ja, aber so schnell kann ich das Ganze nicht organisieren. Ich muss doch erstmal gucken, was mit meinen Beschäftigten. Sind die gesund? Gehören die zur Risikogruppe? Haben die vielleicht Kinder zu Hause, die sie betreuen müssen? Können die überhaupt wieder zur Arbeit kommen? Müssen sie gucken, was ist denn mit meinen Geschäftspartnern, von denen ich irgendwelche Vorleistungen bekomme, damit mein Geschäft funktioniert? Was ist denn mit meinen Kunden? Kaufen die denn wieder was? Wie kann ich denn die erreichen? Also das ist ja ein unglaublich komplexer Prozess. Das heißt, je früher man über eine Ausstiegsstrategie nachdenkt, plant, desto besser können sich Unternehmen auch vorbereiten. Und frühe Planung heißt ja nicht, dass man sagt, das ist der Zeitpunkt, dann wird es geschehen. Das, glaube ich, kann man im Augenblick nicht. Man kann diesen Zeitpunkt nicht festlegen. Und die große Gefahr ist, dass man es zu früh macht. Und es stören mich zwei Punkte an dieser Diskussion. Es ist prinzipiell gut, dass man darüber diskutiert, aber zwei Punkte, die für mich in die falsche Richtung gehen. Einmal, diese Diskussion, dass man ständig das Gefühl hat, hier wird abgewogen zwischen wirtschaftlichem Nutzen und Schutz von dem Menschenleben und Schutz von Gesundheit. Was immer natürlich heißt, ja, je länger wir die Wirtschaft runterfahren, desto größer der Schaden, deshalb müssen wir früh anfangen. Bei der Gesundheit, diese flattening the curve, die Kurve abflachen, ist ja genau das Gegenteil, wo man sagt, naja, wir müssen das eigentlich so lang wie möglich in die Zukunft strecken, so wenig wie möglich Infizierte, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird, dass wir Menschenleben schützen. Und diesen Widerspruch immer wieder aufzubauen, zu sagen, da gibt es unterschiedliche Interessen, Gesundheit gegen Wirtschaft, das ist einer der Punkte, der mich grundlegend stört. Denn wir müssen verstehen, dass das zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Denn auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive, wenn man jetzt wieder hochfährt, die Wirtschaft, und sagt, komm, wir machen das wieder auf, alles wieder wie beim Alten, also ihr Bild ist Deep Freeze, man taucht jetzt alles auf und alles geht weiter, kann es sein, dass man in 4 oder in 6 oder in 8 Wochen wieder einen solchen Lockdown machen muss, weil es eine zweite Welle und in der Zukunft eine dritte, eine vierte, eine fünfte Welle gibt, weil es halt dann immer wieder kommt und man dann immer wieder Gefahr läuft, dass das Gesundheitssystem überlastet wird. Und zu verstehen, ein solches Szenario wäre nicht nur aus gesundheitlicher und ethischer und moralischer Perspektive eine Katastrophe, sondern auch aus wirtschaftlicher Perspektive. Denn dann müssen Sie ja die Wirtschaft wieder runterfahren für eine Zeit lang, dann wieder hochfahren, wieder runterfahren. Und zu verstehen, das sind keine Widersprüche, sondern man muss hier eine kluge Abwägung machen, wie man Menschenleben schützt, wie man vor allem die Schwächsten schützt und gleichzeitig auch sicherstellt, dass Unternehmen überleben, dass Beschäftigte ihren Job behalten. Darum geht es. Und der zweite Punkt, der mich grundlegend an dieser Ausstiegsdiskussion stört, und da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zur Diskussion, weil jetzt die Tage die Bundesregierung auch entscheiden will, wie es denn jetzt mit dem Ausstieg passiert, was da passieren soll, wann und wie genau der Ausstieg gelingen soll, ist, dass man versucht, verschiedene Gruppen zu priorisieren, zu sagen, ach, die Leute sind wichtiger, die Leute sind weniger wichtig, die Branchen sind wichtiger, die anderen Branchen sind aber weniger wichtig. Also, ja, nee, die Autobauer, die müssen unbedingt wieder produzieren, aber die Cafés und Restaurants und Bars und Geschäfte, ach, das ist doch alles schlecht, die müssen zubleiben. Und die Kitas, einer der großen Diskussionspunkte, halte ich für eine grundfalsche Diskussion, was da jetzt an Vorschlägen gemacht wird. Und die Kitas doch noch besser zubleiben, die Kinder doch besser mal zu Hause bleiben. Also ich halte das für wahnsinnig gefährlich, dass man versucht, hier so eine Abwägung zu machen, dass man versucht, manche Leute, manche Menschen, aber auch manche wirtschaftliche Branchen als wichtiger und andere als weniger wichtig einzustufen. Das geht komplett nach hinten los. Das können Sie nicht machen. Sie können nicht den Menschen sagen, du bist wichtig, aber du bist unwichtig. Ich glaube, das wird sehr viel Schaden anrichten.
Aber gleichzeitig, also Sie sagen, man kann die beiden nicht gegeneinander aufrechnen, aber es ist ja nun mal Fakt, dass wenn man sich auf der einen Seite anguckt, die wirtschaftlichen Prioritäten sind ja genau die, wie Sie beschrieben haben, nämlich eben, dass die Unternehmen, wenn die jetzt einfach das nächste Jahr über nicht produzieren können, während wir auf einen Impfstoff warten, dann werden die wahrscheinlich danach auch nicht wieder anfangen zu produzieren. Mit den Kitas, also es ist natürlich auch eine ähnliche Diskussion. Da wird steht auf der einen Seite natürlich das wirtschaftliche Interesse und auch das persönliche Interesse der Arbeitnehmer, die wieder an die Arbeit gehen können wollen. Genauso ist es natürlich dann auch für ihre Arbeitgeber wichtig. Und dafür dann eben natürlich die Kita braucht. Gleichzeitig heißt es aber auch, dort kann es dann vielleicht besonders einfach zu Übertragungen kommen. Und also irgendwie kommt man doch trotzdem immer wieder an diesen Punkt, dass man unweigerlich das Gefühl hat, da passiert eben genau das, was man vermeiden möchte, nämlich irgendwie werden immer wieder Gesundheitsfragen gegen die wirtschaftlichen Fragen verrechnet. Also in irgendeiner Form kommt es da zu einer Abwägung.
Ja, es kommt zu einer Abwägung. Nur ich denke, die Diskussion geht halt doch meiner Ansicht nach in eine falsche Richtung und gibt nicht genug Gewicht darum, worum es geht. Denn es geht ja darum, Menschen zu ermöglichen, ihr Leben wieder aufzunehmen, tagtägliche Leben. Das heißt genauso Arbeit wie auch im privaten, im sozialen Bereich, dass die Kinder wieder in die Schule oder in die Kitas gehen können, dass man auch wieder soziale Kontakte hat, aber gleichzeitig die Gesundheit schützt und vor allem die Schwächsten, die Risikogruppen schützt. Und die Diskussion, um die es eigentlich gehen sollte, viel stärker gehen sollte. Und das ist, was ich sehr schwer verstehen kann, ist, das Erste sollte doch sein, zu sagen, wie kann man Menschen schützen? Wie kann man eine neue Infektionswelle verhindern? Klar, wir haben jetzt, gibt noch keinen Impfstoff, das ist keine Option, aber diese ganze Diskussion um Masken und um Testen, diese zwei Dinge, das ist das absolut Essentielle. Zu sagen, wir müssen unser Verhalten so ändern, dass wir zwar wieder mehr Kontakt haben, also Menschen sehen, auch interagieren, auch in Geschäfte gehen können, ohne dass wir das gleiche Risiko wie vorher hatten, dass wir andere anstecken. Also wir wissen aus vielen wissenschaftlichen Studien, Masken helfen. Und das ist auch die Lehre aus Asien, die das viel, viel besser gemacht haben als wir hier in Deutschland. Und da hat die Politik auch die Menschen hinters Licht geführt, indem sie immer suggeriert hat, Masken bringen nichts, sie helfen überhaupt nicht. Obwohl die wissenschaftliche Evidenz genau das Gegenteil sagt. Doch, Masken helfen, dass man andere Menschen nicht ansteckt. Und wenn alle Masken tragen und sich an eine gewisse Distanz auch halten, dann hilft das sehr wohl. Das ist der erste Punkt. Das zweite ist, um ein Aufflammen dieser Infektionswelle wieder zu verhindern, ist es wichtig zu wissen, wenn es neue Infizierte gibt, dass man sie möglichst schnell identifizieren und isolieren kann. Und das heißt massives Testen. Da müsste es viel, viel, ein Vielfaches an Tests geben, was viel schneller geht und dann auch ein Tracking. Also wenn man sagt, okay, diese Person ist jetzt positiv getestet, wo hat dieser Mensch sich aufgehalten, wer könnte infiziert sein, wie kann man diese Menschen warnen und auch testen, um möglichst schnell eine neue Ausbreitung zu verhindern. Und darum sollte es eigentlich gehen. Und das ist, also das finde ich phänomenal, dass diese Maskenpflicht, gibt es natürlich vereinzelt in einzelnen Städten und einzelne Geschäfte auch, aber es ist eher vereinzelt. Und ich glaube, da müsste die Diskussion darum gehen, wie kann man das Leben wieder hochfahren und gleichzeitig die Gesundheit schützen. Und das, was wir wissen, auch aus Asien, aus anderen Ländern, die das besser gemacht haben, ist, das kann gelingen, das geht, wenn man es richtig vorbereitet.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, heißt das doch, die Priorität Nummer eins ist sicherzustellen, dass etwaige Hochfahrmaßnahmen, Auftauchmaßnahmen, wie immer man das nennen möchte, dass diese Maßnahmen nicht zu Lasten der öffentlichen Gesundheit gehen. Das heißt, erst muss man sicherstellen, dass man das irgendwie gewährleistet kriegt, sei es nein, über Testen, sei es über Tracking-Apps, da gibt es ja nur diverse Modelle. Und erst wenn das geschehen ist, wenn das gewährleistet ist, erst dann ist es, kann man über Zeitpunkte, man kann natürlich vorher über Mittel und Wege eines Hochfahrens sprechen, aber dann über den Zeitpunkt des Hochfahrens sprechen. Das geht erst, wenn diese gesundheitspolitischen Maßnahmen getroffen sind, wenn das gewährleistet werden kann.
Ja, absolut. Und ist natürlich noch ein anderer Punkt wichtig, und das ist die Ungewissheit, die Unsicherheit. Wenn Sie sich die wissenschaftlichen Studien von Virologen angucken, von Epidemiologen anschauen, dann gibt es da sehr unterschiedliche Botschaften. Die einen sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es eine zweite, dritte Welle kommt, ist sehr hoch. Dieser berühmte Durchseuchungsgrad von 70%, also dass 70% der Bevölkerung infiziert worden sein müssen, um eine Herdenimmunität zu gewährleisten. Das sagen die einen, so lange wird das gehen oder bis man einen Impfstoff gefunden hat. Also sprich wahrscheinlich noch ein Jahr oder länger. Und die anderen sagen, ja, wir sind nicht so pessimistisch, vielleicht gelingt es doch, vielleicht ist das Virus doch nicht so ansteckend, wie wir das bisher vermutet haben oder befürchtet haben. Also die ehrliche Antwort ist, es weiß niemand, was passieren wird, wenn man jetzt die Wirtschaft wieder systematisch hochfahren wird. Und dann ist ja auch die Frage, wie soll man entscheiden? Soll man nicht lieber doch ein bisschen vorsichtiger sein und sagen, wir wollen unbedingt vermeiden, dass es so eine zweite, dritte, vierte Welle gibt, weil das dann halt den Schaden multipliziert. Also für Wirtschaft, aber natürlich auch für die Gesundheit, für die Menschen. Wenn dann wieder ein Lockdown im Sommer kommt, wieder heißt für 4, 6 Wochen so jetzt alle zu Hause bleiben. Also auch das muss eine Politik abwägen. Natürlich ist der Druck enorm zu sagen, bitte lockert, bitte macht auf, wir haben die Nase voll, wir wollen nicht mehr zu Hause bleiben. Aber andererseits, glaube ich, muss eine Politik auch mit dieser Unsicherheit umgehen und auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen und sagen, nee, das ist uns im Augenblick zu riskant. Und genauso wichtig, und jetzt kommt auch der ethische Aspekt rein, klar, die meisten Kinder, meisten Jugendliche, da werden von dem Virus nicht besonders hart getroffen. Da gibt es kaum Fälle, wo Menschen sterben. Das ist hauptsächlich Risikogruppen, ältere Menschen, Menschen mit Vorbelastungen oder Vorerkrankungen. Und auch für eine Politik, für eine Gesellschaft zu sagen, diese Menschen sind uns auch wichtig und wir haben eine Pflicht, diese Menschen zu schützen. Und auch dazu gehört, dass man sagt, wenn man wieder das Leben hochfährt, brauchen wir nicht nur Maskenpflicht, nicht nur breiteres Testen, nicht nur ein besseres Tracking, sondern brauchen wir auch Mechanismen, wie wir die schwächsten und am meisten exponierten Menschen unserer Gesellschaft schützen. Das gehört auch für mich, zu einer starken Gesellschaft oder zu einem gesellschaftlichen Zusammenhalt dazu, dass man eben nicht nur sagt, die Mehrheit entscheidet jetzt über die Minderheit, sondern dass man auch effektiv diese Minderheiten schützen kann.
Wenn wir sagen, es müssen bestimmte Grundbedingungen gewährleistet sein, bevor man die Wirtschaft wieder hochfahren kann, seien es gesundheitspolitische Maßnahmen aller Tracking, Testen und so weiter. Diese Kapazitäten müssen da sein, müssen etabliert sein, genug Krankenhausbetten, dieses ganze Zeug. Erst wenn das der Fall ist, können wir die Wirtschaft hochfahren. Oder man kann ja noch maximalforderischer werden und sagen, erst wenn es einen Impfstoff gibt oder wenn diese Herdenimmunität gegeben ist oder was auch immer. Erst wenn wir an dem Punkt sind, können wir sie hochfahren. Wir wissen ja nun, das haben Sie ja auch gesagt, nicht, wie lange das dauern wird. Wir wissen, wir können jetzt aktuell nicht sagen, wann dieser Punkt erreicht sein wird. Sie haben aber auch gesagt, natürlich, das mit diesen Krediten ist schön und gut, nur das funktioniert halt ein paar Monate lang und irgendwann helfen mir Kredite halt auch nicht mehr, weil ich sie nicht mehr bedienen kann. Ab welchem Punkt müssen wir dann ehrlicherweise sagen, wenn man die Gesundheit schützen möchte, wenn man deswegen die Wirtschaft weiter runtergefahren lässt, müssen wir jetzt darüber nachdenken, wirklich einfach massiv Geld in diese Unternehmen zu pumpen, diesen Leuten ja das Geld zu schenken, das Geld einfach aufs Konto zu schieben, einfach die Wirtschaft am Laufen zu halten und gleichzeitig die Gesundheit ja zu schützen. Oder muss man sich dann einfach damit abfinden, dass es ab dem Punkt dann irgendwann zu Pleitewellen kommen wird?
Ja, idealerweise würde der Staat noch mehr Geld verschenken, aber das ist eigentlich gar nicht möglich. Der Staat gibt ja den kleinen und Kleinstunternehmen, den Solo-Selbstständigen Geld, bis zu 15.000 Euro. Das nutzen auch viele und sagen, ich nehme das Geld erstmal. Hilft mir mal, vielleicht ein paar Wochen, vielleicht einen Monat oder zwei über die Runden zu kommen. Das können sie aber mit mittelständischen Unternehmen gar nicht machen. Die haben ja unglaubliche Kosten an Miete, an Versicherungen, um einigermaßen ihre Prozesse am Laufen zu halten. Das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Der Staat kann ja nicht die gesamte Privatwirtschaft ersetzen. Jetzt kommt auch die Forderung, und das hat der Staat auch zum Teil schon getan, auch praktisch die Banken zu ersetzen. Ja, also als mittelständisches Unternehmen können Sie im Augenblick Kredite vom Staat bekommen mit 100% Garantien, dass die privaten Banken überhaupt keine Risiken mehr übernehmen müssen. Also es ist einfach praktisch nicht möglich, dass der Staat sagt, alle Unternehmen bekommen unbegrenzt viel Geld, wir zahlen euch alles, eure Gehälter, eure Kosten, eure Miete, eure Versicherung, was auch immer, für die nächsten 4 Monate. Das wird nicht funktionieren. Also früher oder später ist eine Insolvenzwelle unvermeidbar. Deshalb, es gibt einen kritischen Punkt, es gibt einen kritischen Zeitpunkt. Ich glaube, der ist noch nicht gekommen. Wie gesagt, ich glaube, so ein Runterfahren der Wirtschaft, das kann man einigermaßen für 6-8 Wochen aushalten. Natürlich mit Schaden, aber ich glaube, die meisten Unternehmen würden das überleben können. Nur irgendwann kommt der kritische Punkt dann wird es eine massive Welle von Insolvenzen geben.
Und wann dieser Punkt erreicht ist, lässt sich das sinnvoll quantifizieren? Lässt sich irgendwie sagen, also wenn bis Weihnachten sich nichts getan hat, dann knallt's? Oder ist das etwas, was sich nicht seriös prognostizieren lässt?
Na, man kann es schon versuchen, das ist natürlich für jedes Unternehmen anders, weil man kann es schon ungefähr abschätzen, denn man weiß, was haben auch Unternehmern Rücklagen gebildet. Ja, was haben die an Erspartem, also jetzt mal sehr platt gesagt, was sie an Geld haben auf der hohen Kante von dem, was sie in den letzten Jahren verdient haben, was sie sich angespart haben, wovon sie zehren können. Das ist bei kleineren, mittleren Unternehmen sind das vielleicht 6 Wochen, vielleicht 8 Wochen. Dazu gibt es Statistiken, die das zeigen, wo die von diesen Rücklagen einigermaßen zehren können. Wie gesagt, für die Kleinstunternehmen ist es deutlich weniger. Die kommen schon viel früher in Schieflage, ein paar größer, vielleicht länger. Aber also Weihnachten ist es mit Sicherheit nicht, sondern deutlich früher. Also vermutlich irgendwo zwischen 2, 3 Monaten. Dann wird es wirklich für die meisten so kritisch, dass sie dann in Schieflage kommen könnten. Also sprich, wenn der Lockdown jetzt noch 2, 3 Wochen länger ist, ärgerlich für viele, aber das werden die meisten Unternehmen überleben können. Wenn es sehr viel länger dauert, wenn wir also bis in den Sommer reingehen, dann wird es wirklich kritisch.
Herr Fratscher, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und wir sehen uns dann oder wir sprechen uns dann wenigstens nächsten Mittwoch wieder.
Sehen wir uns nicht, aber sprechen wir uns, genau. Genau. Dann freue ich mich drauf. Dankeschön.
Dankeschön. Und noch zum Abschluss, liebe Hörerinnen und Hörer, abonnieren können Sie diesen Podcast auf allen gängigen Plattformen, dann flattert Ihnen jeden Mittwoch, ohne dass Sie einen Finger krümmen müssen, eine neue Folge zu. Und wenn Sie selbst von diesen ökonomischen Auswirkungen, über die Herr Fratscher sprach, der Corona-Krise betroffen sind oder eine Frage an uns haben, schreiben Sie uns gerne unter info@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.